ARD.
Heute geht es um unsere Ängste und um unsere Freiheit, um unsere Rechte und um unsere Werte. Denn viele der aktuell sehr heftig geführten Debatten, sei es um Migration, um die Ukraine, aber auch Schwangerschaftsabbruch, Suizid oder sexuelle Freiheit, diese Debatten sind Ausdruck einer schleichenden Werteverschiebung. Und das verändert unsere Gesellschaft grundlegend. Wir nehmen es zwar wahr, aber warum ist das so und was macht es mit uns? Werden wir dadurch freier oder zunehmend hilfloser, weil wir immer mehr staatliche Regulierung beispielsweise fordern? Frau Kostalski ist Professorin unter anderem für Strafrecht und Rechtsvergleichung an der Uni in Köln und seit 2020 auch Mitglied des Deutschen Ethikrates. Sie sagt in ihrem neuen Buch mit dem Titel Gesellschaft von Verletzlichen, also die vulnerable Gesellschaft, wir werden immer mehr zu Verletzlichen, den Vulnerablen. Und dieser gesteigerte Sinn für eben diese Verletzbarkeit nimmt uns immer mehr von unserer Freiheit. Wie geht das nun zusammen? Fragen wir Sie. Heute ist sie zu Gast hier bei SR2 Kulturradio mit Fragen an die Autorin Frau Kostalski, zugeschaltet in Köln. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Kostalski, ganz aktuell, nächsten Sonntag ist Wahl in Brandenburg. Das Ergebnis ist natürlich noch offen, wie es konkret ausfallen wird. Aber es ist zu erwarten, dass zusammen mit Thüringen und Sachsen auch in Brandenburg wohl einen starken Zuwachs geben wird für die Rechtsextremen. Ist das auch eine Folge aus dieser Verletzlichkeit, von der Sie schreiben?
Oh, da müsste man entsprechende empirische Studien machen, was tatsächlich da die Gründe sind. Da könnte ich jetzt selber auch nur spekulieren. Wir gehen ja davon aus, dass Teile der AfD-Wähler eben Protestwähler sind und dass dieser Protest was mit der Unzufriedenheit von Menschen im Land zu tun hat, nicht zuletzt infolge auch der Corona-Pandemie. Das würde dann dafür sprechen, aber da würde ich mich jetzt auf dünnes Eis begeben, das tatsächlich so zu behaupten, ohne entsprechende empirische Angaben.
Aber sich dann doch irgendwo hin zu bewegen, wo man vermeintlich Schutz findet. Das ist, glaube ich, so ein Grundkonstrukt, wo es bei Ihnen auch darum geht, in Ihrem Buch Die vulnerable Gesellschaft. Das heißt, wir möchten uns irgendwo vielleicht aus der eigenen Verantwortung Dinge sozusagen auch ertragen zu können oder ansprechen zu können, so ein bisschen rausziehen und sagen, der Staat oder die Partei oder jemand soll das bitte schön für mich regeln.
Ja, die Idee in meinem Buch ist ja die, dass wir uns zunehmend als Gesellschaftsmitglieder, als verletzlich begreifen, uns selbst, aber auch andere. Und das Besondere daran jetzt ist nicht, dass wir diese Verletzlichkeit erkennen, denn Vulnerabilität ist eine Conditio humana, jeder von uns ist verletzlich. Das Besondere an der verletzlichen Gesellschaft oder der vulnerablen Gesellschaft ist, dass sie den Konflikt, den das ja ins Leben bringt, nämlich dass man neue Risiken erkennt und sich irgendwie dazu verhalten muss, dass man versucht, den auszulagern auf den Staat. Und das ist tatsächlich eben das Phänomen, von dem ich in meinem Buch schreibe.
Ihr Buch war nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis in diesem Jahr. Eine Begründung lautete unter anderem, Sie gleichen die Debattenkultur mit demokratischen Prozessen ab. Also ich habe jetzt im Moment doch eher den Eindruck, wir debattieren so viel wie nie zuvor. Eigentlich ist das doch gut für die Demokratie, oder?
Unbedingt, unbedingt. Es kommt allerdings auch auf die Art und Weise an, wie wir miteinander diskutieren. Ne? Und hier denke ich, dass wir doch einiges an Nachholarbeit haben. Ich beginne jetzt nochmal mit der Corona-Pandemie, aber es waren sicherlich vorher auch schon entsprechende Diskursdefizite in unserer Gesellschaft vorhanden. Da sind sie dann aber besonders deutlich aufgetreten. Also eine Einteilung der Gesellschaft in verschiedene Lager, die mehr übereinander denn miteinander gesprochen haben. Und das hat sich traurigerweise irgendwo fortgesetzt nach der Pandemie, als besonders schillerndes Beispiel vielleicht auch unsere gesellschaftlichen Debatten über den Ukraine-Krieg, vor allen Dingen in der Anfangszeit, in der eben diejenigen, die vielleicht etwas zurückhaltender waren, was etwa Waffenlieferungen an die Ukraine angeht, dann direkt als Putin-Versteher oder Ähnliches oder Schlimmeres tituliert wurden. Das meine ich mit Diskursvulnerabilität, also einer Verletzlichkeit im Gespräch, die uns dazu bringt, bestimmte Themen, Argumente oder sogar ganze Sprecher auszuschließen, weil wir es nicht ertragen können, uns das zuzumuten, zu hören, was da an Argumenten kommt.
Jetzt ist es so, Sie im Untertitel, aber auch im Buch natürlich sagen, das ist eine Herausforderung für die Freiheit. Wenn ich jetzt, um das nochmal jetzt zu Beginn der Sendung ein bisschen aufzufächern. Wenn ich jetzt sage, ich muss aber Schritte, beispielsweise während der Corona-Pandemie, die die Freiheit aller einschränkt, die muss ich einfach durchziehen. Ja? Warum ist das dann eine Herausforderung für die Freiheit? Weil wir wissen, irgendwann wird das doch vorbeigehen und dann können wir doch nochmal so leben wie vorher.
Genau. Ja, natürlich habe ich in meinem Buch jetzt nicht nur die Corona-Pandemie als Beispiel herangezogen, sondern eher ein allgemein rechtliches, auch ethisches Problem diskutiert, das sich unter anderem dort zeigt, aber eben auch in ganz vielen anderen Bereichen des Rechts. Gemeint ist, dass immer da, wo wir uns als sehr verletzlich begreifen und deshalb nach dem Staat rufen und dies zu Regulierung führt, dies zum Verlust von individueller Freiheit führt. Ja, es ist letztlich so eine Kettenreaktion, die dadurch ausgelöst wird. Und ganz unabhängig davon, ob das dann am Ende wieder zurückgedreht wird. Für den Status quo heißt das erstmal Freiheitsverlust. Und jetzt kann ich Ihnen ja auch nochmal Beispiele nennen, nicht wie eine Maskenpflicht, die ja glücklicherweise wieder aufgehoben worden ist, sondern eben zum Beispiel Änderungen im Strafgesetzbuch, die eine stärkere Beschneidung von Freiheit mit sich gebracht haben, bei denen man allerdings dann eben jetzt nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass sie von heute auf morgen wieder zurückgenommen werden. Das ist ja eher eine unübliche Bewegung des Gesetzgebers. Ich weiß, unser gegenwärtiger Bundesjustizminister ist da zwar sehr offen zu sagen, wir wollen auch ein bisschen das StGB entrümpeln, wie er es bezeichnet hat. Aber normalerweise kommt im StGB einfach immer mehr dazu und dass da mal wirklich was gestrichen wird, das ist ganz selten. Und er hat jetzt ja tatsächlich auch nicht sehr viel gestrichen.
Das heißt, wir haben auch auf dieser Ebene und dann tiefergehend Veränderungen, über die wollen wir natürlich auch sprechen. Heute hier bei SR2 Kulturradio Fragen an die Autorin Frau Grostalski, die vulnerable Gesellschaft, die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit. So der Titel des Buches. Frau Grostalski, nochmal vorab vielleicht zum Einordnen. Sie haben schon den Begriff Diskursverletzlichkeit eingeführt. Da wollen wir gleich nochmal genauer drauf schauen. Aber vielleicht erklären Sie doch nochmal, vulnerabel ist ja auch so ein Wort, mit dem man eigentlich so normalerweise gar nicht hantiert. Was ist denn Verletzlichkeit? Also wenn man da sagt, ist das die Angst vor etwas? Sie schreiben an einer Stelle auch, der Mensch sieht sich zunehmend bei uns in der Gesellschaft auch als offene Wunde und der Staat soll doch mal bitteschön den Schmerz verbieten. Da sage ich, das geht ja gar nicht.
Naja, also erstmal Verletzlichkeit, da haben Sie ganz recht, ist ja ein Begriff, vor allem Vulnerabilität als Begriff ist etwas, was in unserem gesellschaftlichen Sprachgebrauch ja erst in den letzten Jahren angekommen ist. Vorher waren das so Fachdisziplinen wie die Philosophie, auch die Psychologie, Theologie, in der Begriff sehr stark verwendet worden ist, auch schon alt ist, aber erst durch die Corona-Pandemie und die sogenannten vulnerablen Gruppen ist er dann in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Und was dann spannend war, dass er danach auch nicht wieder verschwunden ist, sondern mittlerweile richtige Konjunktur erlebt, in ganz verschiedenen Bereichen Anwendung findet. Teilweise kann man sogar lesen, dass sowas wie kritische Infrastruktur vulnerabel ist. Also es wird nicht mehr nur auf menschliche Gruppen sogar bezogen, sondern eben auch auf andere Entitäten. Und das hat mich als Juristin dann ab einem bestimmten Punkt auch interessiert, weil es keine bloße Beschreibung ist, also es ist nicht nur deskriptiv, dieser Begriff, sondern er wird auch verwendet mit einem normativen Anspruch. Das heißt, wir neigen dazu mittlerweile in unserer Gesellschaft den Begriff der Vulnerabilität zur Beschreibung von solchen Gruppen oder Ähnlichem zu verwenden, um damit etwas rechtlich oder auch ethisch zu erreichen, dass nämlich der Staat dann entsprechende Regulierung trifft. Und um jetzt Ihre Frage nochmal einzufangen, was ist genau damit gemeint? Das ist eine besondere Verletzlichkeit, die hervorruft, dass man in seiner Autonomie beschränkt ist. Ja, also vulnerabel können zum Beispiel alte Menschen sein, kranke Menschen, aber es gibt eben auch andere Gründe, Flucht, Ähnliches, das eben einen verletzlich macht und eine Angewiesenheit auf andere dann hervorruft. Also so würde ich den Begriff definieren.
Und wenn dann die geschützt werden sollen, um nochmal das Beispiel zu Corona-Zeiten hervorzurufen, alte Menschen oder besonders Vorerkrankte, die eben besonders verletzlich sind, de facto sind, ja, also besonders gefährdet auch sind, dann geht es darum, die zu schützen. Es ist allerdings eine Minderheit, wie Sie sagen und auch schreiben. Und beispielsweise die Folgen daraus, psychosoziale Folgen beispielsweise für Kinder durch Schulschließungen etc. über einen langen Zeitraum, die werden gegenübergestellt. Das ist sozusagen der Kern. Punkt der Problematik.
Genau, das Problem ist nämlich, dass, wie ich es eingangs schon gesagt hatte, verletzlich ja jeder von uns ist. Und deswegen ist die Verletzlichkeit gerade für so rechtliche Diskurse nicht unbedingt der beste Begriff, den man einführen kann, weil man beobachten kann, dass er nicht ganz gleich und auch nicht ganz gerecht verteilt wird. Also wir sehen ihn gerade in der Pandemie, Sie haben das Beispiel eben schön gebracht, vulnerable Gruppen, damit haben wir sofort alle, auch zu Recht, verbunden Menschen, die in besonderer Weise gefährdet sind durch das Virus. Ja, die müssen natürlich geschützt werden in unserer Gesellschaft. Dann gab es aber schon früh Stimmen, die sagten, na Moment, wenn wir jetzt zum Beispiel die Schulen schließen, die Kitas schließen, den Kindern ihr ganzes Freizeitverhalten untersagen, also ich denke nur an die abgesperrten Spielplätze und ähnliches, dann wird das auch zu negativen Folgen bei denen führen, gesundheitlicher Art, psychischer Art. Und trotzdem war diese besondere Vulnerabilität von dieser Gruppe lange Zeit ja gar nicht im Fokus unserer gesellschaftlichen Debatten. Und hier sieht man, dass dieser Vulnerabilitätsbegriff eben manchmal sehr einseitig zugeschrieben wird, mit dem Problem, dass dann die Interessen anderer hinten runterfallen können.
Ja? Die Entscheidung, die dann aber getroffen werden muss, so ist es zumindest ja mal erzählt worden und auch gemacht worden, wir müssen schnell handeln, setzt sie nicht vielleicht dann voraus, dass man sagen muss, okay, wir müssen jetzt einfach handeln und dann müssen wir halt sehen, was dann passiert.
Ja, ja, klar. Also wir haben es bei der Corona-Pandemie mit verschiedenen Themen zu tun, die wir da natürlich mit berücksichtigen müssen. Also es entscheiden unter Ungewissheit, ja. Wir wussten teilweise ja nicht, wie gefährlich ist das Virus, wie helfen, also wie effektiv sind unsere Maßnahmen überhaupt und so weiter und so weiter. Also dieses berühmte Fahren auf Sicht beschreibt das ja ganz gut. Gleichzeitig die Dringlichkeit der Situation, ja, weil eben viele Menschenleben gefährdet waren. Gleichwohl muss man sagen, dass gerade in solchen Situationen, in denen jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen entschieden wurde, sondern mit einem bestimmten Zeitpunkt ja dann auch mehr Wissen da war und auch mehr Entscheidungszeit vorhanden war, unbedingt auch die anderen Interessen in der Gesellschaft dann abgebildet werden müssen. Ja? Also wir sehen das ja im Augenblick auch ganz schön bei den RKI-Protokollen zum Beispiel, wie früh ja im Robert-Koch-Institut die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon hohe Zweifel daran hatten, dass die Maßnahmen gegenüber Kindern und Jugendlichen überhaupt einen Effekt haben. Ja? Und trotzdem wurden monatelang noch die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt. Und da jetzt zu sagen, das ist wegen der Dringlichkeit der Situation und es musste alles schnell gehen, da habe ich persönlich meine Zweifel.
Frauke Ostalski zu Gast bei Fragen an die Autorin hier auf SR2 Kulturradio. Die vulnerable Gesellschaft, unser Thema heute. Eine erste Frage.
Der Schutz des Lebens ist im Grundgesetz verankert. Eine Impfpflicht resultiert, wenn sie wissenschaftlich begründet ist, aus diesem Schutz des Einzelnen vor Ansteckung und körperlicher Unversehrtheit und ist damit ein Gebot des Lebensschutzes. Worauf begründet die Autorin ihre Kritik? Muss man einer Gesellschaft das Recht zugestehen, auch in Freiheit dahin zu siechen?
Spannende Frage.
Ja, auf jeden Fall. Genau, das. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich die Impfpflicht überhaupt in meinem Buch behandelt habe, aber vielleicht hat sich der Autor auch an anderer Stelle informiert.
Der Hörer.
Der Hörer, genau. Tatsächlich habe ich mich während der Pandemiezeit ja auch als Mitglied des Deutschen Ethikrats gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Und gerne kann ich dafür auch die normativen Gründe noch einmal wiedergeben. Also die Frage ist insoweit ja berechtigt, als dass man natürlich sagen muss, eine solche Impfpflicht dient einem bestimmten Interesse, in diesem Fall dem Lebensschutz, dem Gesundheitsschutz kann man noch dazu nehmen. Und gleichwohl ist es ja so in unserer Gesellschaft auf der Basis unserer deutschen Verfassung, dass der Lebensschutz nicht absolut ist. Das heißt, auch das Leben muss in eine Waagschale geworfen werden mit anderen Interessen. Das machen wir, nur um das gleich vorab zu sagen, permanent. Ja, die Tatsache, dass wir den Straßenverkehr zulassen, ist Ausdruck dieser Abwägungsmöglichkeiten im Hinblick auf den Lebensschutz. Sonst könnten wir alle gar nicht Auto fahren, weil das nämlich immer eine lebensgefährliche Sache ist für andere Straßenverkehrsteilnehmer. Und wenn man jetzt eben sieht, was streitet auf der anderen Seite im Hinblick auf diese Impfpflicht, dann ist es die Körperintegrität und zwar aufgrund der Tatsache, dass die Körperbarriere überschritten wird, auch die Würde. Das hat das Bundesverfassungsgericht entsprechend auch schon mal klar gemacht. Jetzt hatten wir es in der Corona-Pandemie ja mit einem hohen Maß, ich habe es vorhin schon angesprochen, an Ungewissheit zu tun. Wir wussten also gar nicht zum damaligen Zeitpunkt, heute wissen wir sogar, dass dass einige Unkenrufe damals ja sogar vielleicht richtig waren, was die Effektivität dieser Maßnahme anging. Also wir wussten zum damaligen Zeitpunkt gar nicht genau, wie viel hilft uns diese Impfpflicht eigentlich. Stichwort Fremdschutz, ja. Eine Zeit lang sind wir ja noch davon ausgegangen, dass es wirklich einen Fremdschutz mit sich bringt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt stand ja dann wirklich fest, dass es mit dem Fremdschutz fast nichts hergibt, sondern dass es eben ein Selbstschutz ist, sodass man sich eben zum Selbstschutz vor schweren Verläufen schützen kann, aber dass selbst impfte Personen eben auch noch Ungeimpfte anstecken können. Vor dem Hintergrund habe ich schon immer Zweifel gehabt an der Eignung der Maßnahme, überhaupt das zu erzielen, was wir damit erreichen wollen. Und wenn man das jetzt eben noch berücksichtigt, wie unwahrscheinlich es damals schon war, also wie stark die Gründe dagegen sprachen, dass wir wirklich diesen Effekt damit erzielen können, und das dann abwägen mit den Interessen, die im Raum stehen, ja, also das eben Würde, Schutz, Körperverletzung auf der anderen Seite, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich normativ nicht halten lässt. Ich habe das übrigens auch für die einrichtungsbezogene Impfpflicht früh so gesehen. Da kommt noch ein anderer Punkt dazu, also einrichtungsbezogene Impfpflicht, das betrifft ja diese Pflegerinnen und das medizinische Personal. Da gab es ja die Impfpflicht, hat das Bundesverfassungsgericht ja zunächst auch gehalten, wird die mir jetzt nochmal vorgelegt. Da hatten wir es ja mit einer Personengruppe zu tun, die betroffen war von der Impfpflicht, die während der Pandemie Höchstleistungen für uns alle erbracht hat, also sehr solidarisch war, die sehr viel gearbeitet haben, die ständig sozusagen am Ort des Geschehens waren, sich selbst gefährdet haben dadurch. Und denen dann zum Ende der Pandemie hin noch so eine Impfpflicht aufzuerlegen bei Menschen, die das eben teilweise nicht wollen, das habe ich als grob ungerecht empfunden und auch damals schon kritisiert.
Das ist jetzt eine sehr ausführliche Darstellung, warum man zu dem Punkt kommen kann, eine Impfpflicht ist vielleicht gar nicht zielführend, wenn man alles in die Waagschale wirft. Was bei Ihrem Buch, und ich kann bestätigen, es ist jetzt nicht das Hauptthema Ihres Buches, aber was bei Ihrem Buch natürlich mitschwingt, ist die Frage, und es hat auch eine Hörerin geschrieben, vielen Dank dafür, ich vermute, B. Rieger, die Mail kommt von ihr oder von ihm, weiß ich nicht genau, aber vielen Dank dafür. Sie würde sagen, während dieser Corona-Pandemie sind gerade die eben jetzt auch ihre Meinung vielleicht vertreten haben, als Impfverweigerer ohne Rücksicht auf die Beweggründe als unsozial dargestellt worden. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo sich das Ganze in die Gesellschaft hineindreht und natürlich auch eine Spaltung hervorruft.
Genau, also die Einschätzung teile ich ja. Wir haben darüber ja sogar großartige Bücher lesen dürfen, in denen davon die Rede war, dass Menschen libertär autoritär sind, also Autoritäre, weil sie ihre Freiheit verlangen. Also das ist für sich genommen für mich auch logisch nicht ganz nachvollziehbar, muss ich sagen. Ich kritisiere das auch in dem Buch. Aber tatsächlich sind das eben so Stigmatisierungseffekte, die man da erlebt hat. Ja? Dieser Solidaritätsbegriff ist ja sehr offen. Jeder kann ja seine Solidaritätsbegriffe definieren, wie er möchte. Gleichwohl muss man eben auch sagen, wir müssen auch in einem freiheitlichen Miteinander Respekt haben vor der freien Entscheidung des anderen. Und damit möchte ich jetzt nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien das Wort reden, sondern schlicht und ergreifend sagen, wenn jemand zum Beispiel für sich entscheidet, mir ist das Risiko zu hoch, mich impfen zu lassen, müssen wir das als Gesellschaft akzeptieren.
Das heißt, der persönliche Umgang in der Situation ist eigentlich ausschlaggebend. Und trotzdem habe ich den Eindruck, gerade auch zu jener Zeit, dass sich dann natürlich auch auf die Straße hin Gruppen formiert haben, die das natürlich auch missbrauchen. Die sagen, wir können unsere Meinung nicht mehr kundtun und dann in eine gewisse Richtung abdriften.
Ja, man muss natürlich sagen, während der Pandemie war ja auch mit Argumenten natürlich der Versammlungsfreiheit schwer durchzusetzen, weil eben Ansteckungsgefahr und so weiter damit vorhanden war, sodass man eben schon sehen muss, da war natürlich Meinungsfreiheit in gewissen Teilen, musste ja auch eingeschränkt werden. Gleichwohl muss man eben sagen, für mich liegt das Problem vor allen Dingen darin, wie auch medial kommuniziert wurde. Ja, also es ist ja eigentlich fast immer so, dass auch bei irgendeiner Demo irgendjemand mitläuft, der ihnen nicht gefällt und mit dessen Zielen sie sich vielleicht auch nicht identifizieren würden. Es sind aber zum Beispiel bei diesen Demos auch unheimlich viele Frauen mit ihren Kindern mitgelaufen, die einfach wollten, dass die Kinder wieder in die Kita und in die Schule gehen können. Familien, die stark gelitten haben unter den Maßnahmen, weil das für sie einfach vielleicht nicht so war, dass sie ein großes Haus mit einem Garten hatten und ihren Kindern und sich selbst dann eben auch nicht die Möglichkeiten geben konnten, da ein gutes Leben zu führen in der Zeit. Das heißt, ich finde, man muss da einfach den Blick weiten und pauschal eben alle dann gleich als sogenannte Covidioten abzustempeln oder so. Das ist einfach nicht das Maß an Differenzierter, das in einer Demokratie erforderlich ist. Und das gilt für beide Seiten. Ich möchte jetzt nicht nur die eine Seite eben loben und die andere nicht, sondern gerade auch, wenn man solche Demos beobachtet hat, da wurden natürlich auch Äußerungen getroffen, die viel zu undifferenziert waren, die beleidigenden Charakter hatten. Das ist das, was ich als Diskursvulnerabilität oder deren Folgen bezeichne. Ja, alles wird schrill. Man geht nicht mehr in die Sachargumente miteinander, sondern tituliert den anderen oder klassifiziert ihn als Feind. Und da hört jeder demokratische Diskurs auf. Und das müssen wir als Gesellschaft eben sehen. Davon müssen wir wieder wegkommen.
SR2 Kulturradio mit Frau Korostalski. Fragen an die Autorin, die vulnerable Gesellschaft. 0681 65 100 ist die Nummer.
Nach Corona ist die Zahl der Ehrenamtler sprunghaft angestiegen. Bedurfte es also erst einer Pandemie, damit viele Leute wieder zu ihrer Mitmenschlichkeit und sozialem Engagement zurückgefunden haben.
Das ist ein schöner Aspekt, finde ich, der angesprochen wird und auch mal was Positives beleuchtet, was die Pandemie angeht. Denn tatsächlich sind ja, ich erinnere noch an den ersten Lockdown, viele Menschen haben ja dann sehr positiv darauf reagiert und gleich gesagt, ja, natürlich machen wir mit und so weiter und nehmen uns selbst zurück und haben dann auch so eine gewisse Entschleunigung des Alltags kennengelernt und auch mal wieder gesehen, wie positiv es einfach sein kann, wenn man im Miteinander lebt, wenn man wieder mehr Gemeinsinn entwickelt. Und das würde man sich ja schon wünschen, dass das noch viel stärker jetzt gegenwärtig auch wieder fortdauern würde und nicht wieder jeder zu seinem normalen Alltag zurückkommt. Ja.
Sie haben es vorhin schon ein paar Mal genannt, das Wort Diskursverletzlichkeit, dass da eine Verrohung auch des Diskurses stattgefunden hat. Das heißt, in dem Gespräch, das eigentlich gar nicht mehr stattfindet, weil es gar kein Gespräch mehr ist, sondern eigentlich nur noch das Zementieren von gegensätzlichen Positionen, entsteht auch eine Art von Verletzlichkeit. Das heißt, ich fühle mich ziemlich unwohl, wenn ich über ein Thema sprechen soll, will, muss.
Genau, richtig. Also erstmal vielleicht nochmal, um den Begriff kurz zu erklären, wo kommt das überhaupt her, diese Diskursvulnerabilität? Das ist so eine Verletzlichkeit in der Kommunikation. Ich möchte also bestimmte Argumente gar nicht erst hören. Ich möchte Leute nicht reden hören. Und das kommt daher, dass wir mehr und mehr geneigt sind, unseren eigenen moralischen Standpunkt so stark aufzuladen, dass er nicht mehr bloß eine Meinung ist, sondern dass er gewissermaßen zu einem Teil der eigenen Persönlichkeit wird. Und ich finde, das erklärt es ganz schön, weshalb man dann Sachargumente nicht mehr als solche begreift, sondern als Angriff auf die eigene Persönlichkeit oder die eigene Person. Und dann sofort auf der emotionalen Ebene seinerseits ist und auch entsprechend emotional zurückspricht. Ja, also ad personam Beleidigungen formuliert oder ähnliches. Und Bundeskanzler Scholz hat ja vor einiger Zeit gesagt, wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte. Und er hat das sicherlich nicht so undifferenziert gemeint, aber ich finde trotzdem, dass dieser Ausspruch sehr schön dieses Phänomen beschreibt. Ja, stellen Sie sich vor, Sie denken, Sie sind auf der richtigen Seite der Geschichte mit Ihrer moralischen Anschauung. Und jetzt kommt jemand daher und argumentiert dagegen. Das begreift man dann ganz schnell als Angriff auf die eigene Person, denn man ist doch sich so sicher, dass man richtig liegt. Ja. Und das erleben wir, meine ich, in ganz unterschiedlichen Debatten mittlerweile. Sei es über den Schwangerschaftsabbruch, sei es über den Ukraine-Krieg oder den Israel-Krieg. Immer wieder erleben wir das, dass Menschen gar nicht mehr fähig dazu sind, Argumente vorzutragen oder auch andere Sprecher zu ertragen, sondern man wird niedergebrüllt, man wird beleidigt oder eben gar nicht erst angesprochen oder eingeladen zu Gesprächen.
Das heißt, es entsteht so etwas wie eine Lagerbildung und das einen, auf der einen Seite, das sind eben die Querdenker und auf der anderen Seite, die sind auf der richtigen Seite. Beispielsweise.
Ganz genau, oder? So beispielsweise. Oder auf der einen Seite die in Anführungsstrichen Kriegstreiber, die auf der anderen Seite die Putin-Versteher in Anführungsstrichen. Ja, also so lässt sich das ja immer schön in Lager bilden.
Nehmen wir doch mal das Beispiel der Meinungsfreiheit und das Verbot des Magazins Kompakt durch die Bundesinnenministerin. Durchaus gescheitert, kann man sagen. Es geht um ein Magazin, das vor allen Dingen rechtspopulistische und auch rechtsextreme, sehr kritische Dinge, sehr kritisch zu betrachtende Äußerungen da zu Papier bringt. Ist das so ein Beispiel, wo Sie sagen würden, wir müssen das ertragen? Oder gibt es da auch die Grenze, wo man wirklich sagen muss, das geht jetzt einfach nicht mehr?
Ja, also nun bin ich keine Kennerin des kompakten Magazins, das schicke ich mal vorweg. Deswegen kann ich jetzt nicht als Strafrechtlerin meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da nicht auch mal Straftaten begangen werden. Und zwar im Sinne von Beleidigungsdelikten oder anderen Straftatbeständen, die wir so haben. Und damit bin ich eigentlich schon beim Kern meiner Antwort angekommen. Wir haben in unserer Demokratie die Grenzen der freien Rede ganz klar definiert, und zwar durch das Strafrecht. Und alles, was unterhalb der Schwelle des Strafrechts ist, das ist erlaubt. Und das müssen wir uns auch zumuten. Ansonsten müssen wir im Wege unserer gesetzgeberischen Verfahren neue Gesetze machen und dann eben anders aushandeln, als es bisher begrenzt worden ist. Ich persönlich bin, aber das ist eben meine persönliche Meinung, ich bin Freund von möglichst viel Freiheit in der Rede miteinander und bin auch der Ansicht, dass das eben per se eine Zumutung ist. Ja, Kommunikation in der Demokratie ist immer in gewissem Umfang eine Zumutung, weil man konfrontiert wird mit den Gedanken, mit den teilweise unerträglichen Meinungen von anderen. Und trotzdem müssen wir uns auseinandersetzen, weil das die beste, immer noch die beste Staatsform ist, die wir haben, um gute Lösungen miteinander zu finden. Und deshalb würde ich sagen, ja, das ist ein Beispiel für eine Diskursvulnerabilität, wenn man versucht, eine Zeitschrift per se zu untersagen, ohne dass man jetzt eben hat nachweisen können, das war ja eben auch das Problem, dass es letztlich nur auf Deliktsbegehung gemünzt ist, so ein Magazin.
Wobei man natürlich jetzt sagen kann, wenn dort antisemitische Äußerungen beispielsweise oder Darstellungen gemacht werden, dann muss ich doch handeln, weil im Endeffekt ist das die Bedrohung oder die Verletzung auch einer Minderheit in Deutschland und ich muss mich doch schützend vor sie stellen. Und damit kommen wir nochmal auf das ganz Große, worüber Sie schreiben. Ich kann doch den Staat einfach wirklich ja, dazu auffordern, die zu schützen, die es wirklich brauchen.
Auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Kompaktmagazin. Da haben Sie natürlich recht, wenn da entsprechende antisemitische Äußerungen da sind, dann müssen die verfolgt werden. Aber das ist ja dann in allererster Linie nicht der Weg über ein Verbot des Magazins, sondern eine Ahndung der Taten, die konkret begangen worden sind. Also der konkreten Artikel, die da geschrieben worden sind, dass die dann entsprechend eben auch als Straftaten geahndet werden. Also im Hinblick auf diejenigen, die die veröffentlicht haben oder die sie eben geschrieben haben. Genau, und um jetzt auf Ihre zweite Frage zu kommen. Sie haben ganz recht, das ist ja die originäre Aufgabe des Staates, den Bürger zu schützen. Na? Also wenn wir uns jetzt mal zu diesem vertragstheoretischen Modell der Staatsentstehung einmal ganz kurz zurückbewegen, ich mache es auch nicht zu kompliziert,
kurz,
also diese Idee, genau, nur ganz kurz, diese Idee, dass es auch einen Naturzustand des menschlichen Miteinanders geben könnte, in dem es überhaupt keine Gesetze gibt, in dem es keinen Staat gibt, das wäre eine Horrorvorstellung, weil wir da zwar vermeintlich ungebändigte Freiheit haben, aber eben auch ständig Angst haben müssen und das Recht des Stärkeren gelten würde. Und deswegen ist es so vernünftig, sich zum Staat zusammenzuschließen und zu sagen, wir brauchen jemanden, der unser Recht gewährleistet, eine Instanz, die das tut. Und das ist eben die Geburtsstunde des Staates. Das heißt also ganz richtig, wie Sie gesagt haben, es geht erstmal darum, die Schwachen müssen geschützt werden. Das ist Aufgabe des Staates. Gleichwohl ist es so, dass mit der Geburt des Staates der stärkste Player von allen entstanden ist. Ja, der Staat mit all seinen Instanzen, mit all seinen Möglichkeiten Zugriff zu nehmen auf den Einzelnen, ist natürlich noch viel stärker als jeder stärkste Einzelne im Naturzustand. Und deswegen muss auch der Staat gebändigt werden. Und daher bewegen wir uns in einer Demokratie eigentlich jeden Tag zwischen zwei Polen, Freiheit und Sicherheit. Der Staat, der die Sicherheit gewährleistet und der Einzelne, der sich Freiheit wünscht. Und wir müssen eigentlich jeden Tag miteinander aushandeln, wie viel Sicherheit wünschen wir uns und wie viel Freiheit wünschen wir uns. Und das wirkt sich dann unmittelbar natürlich darauf aus, in welchem Umfang Schwache durch Gesetze geschützt werden.
Damit sind wir, glaube ich, schon bei dem Thema, was uns in den letzten Tagen und Wochen vor allen Dingen auch heftig umtreibt hier in Deutschland. Es geht um Einschränkungen illegaler Migration. Und vorhin haben wir darüber gesprochen, über das, was geschrieben worden ist in einem Magazin. Sie sagen, wenn es geschrieben worden ist, dann muss ich entsprechend handeln. Gehen wir zum Thema Migration und auch Bedrohung durch Radikale beispielsweise. Da sagen nicht wenige, ja, wenn ich die möglichen Täter, das ist nicht meine Meinung, sondern wenn ich die möglichen Täter erst gar nicht ins Land reinlasse, dann ist der Schutz am höchsten.
Ja gut, das ist sicherlich so, nicht wahr?
Also, aber treibt das uns nicht auch in diese Richtung zu sagen, wir machen die Grenzen wieder dicht, auch das EU-Recht ist uns jetzt erstmal egal. Ich meine, da gibt es ja Forderungen, das klingt ja nach Mauerbau schon fast wieder.
Ja, also ich bin ja Juristin, ich muss das ja immer juristisch beantworten. Es ist ja nicht ganz richtig zu sagen, es ist komplett EU-rechtswidrig, sondern wenn Deutschland eben eine entsprechende Notlage ausruft, dann kann es selbstverständlich auch an seinen Grenzen wieder Abschiebungen vornehmen. Also das ist dann kein Verstoß gegen das EU-Recht, also das gibt das sozusagen auch her. Wir haben eine Bedrohungslage, jedenfalls auf der Basis dessen, was uns medial berichtet wird. Wir können das alle beobachten, dass bestimmte Straftatentypen immer weiter zunehmen, dass auch leider Terrortaten immer häufiger wieder in Deutschland begangen werden. Und nach meiner persönlichen Meinung muss darauf auch in bestimmter Weise reagiert werden. Das heißt, da sind die Sicherheitsbehörden gefragt. Und wie das jetzt konkret politisch ausgestaltet wird, da maße ich mir tatsächlich gar keine Spezialistenmeinung an.
Aber dennoch, der Mechanismus, erkennen Sie den dort irgendwo wieder, dass wir...
Genau, natürlich, das ist genau der Mechanismus. Allerdings mit einer gewissen Besonderheit, ja, also der Mechanismus insoweit, als dass ja der Staat sich jetzt wieder schützend vor die Bürger stellt. Allerdings eben auch mit einer Besonderheit, Sie haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, was wir die letzten Jahre erlebt haben, waren ja Verstöße auch gegen EU-Recht, ja, es waren ja Formen von illegaler Migration, weil es eben unkontrolliert war, was sich also unter anderem ereignet hat, auch in Deutschland. Und insoweit kommt der Staat ja dann jetzt wohl auch wieder, wenn man es jedenfalls so hört, seinen Pflichten nach eben auch wieder zu kontrollieren und zu schauen, ob es eben Menschen sind, die überhaupt einen Aufenthaltstitel haben oder eben auch entsprechend Abschiebung vorzunehmen, wo klar ist, hier gibt es keinen Aufenthaltstitel und alle Rechtswege sind erschöpft. Also das sind ja Dinge, zu denen der Staat ja auch eine Pflicht hat, gerade weil wir die Gesetze schon haben. Also es ist jetzt nicht so, dass neue Gesetze dahingehend gemacht worden sind, sondern der Staat hat sich jetzt sozusagen wieder vorgenommen, die Asylgesetze wieder umzusetzen. Ne?
Frau Kostalski, zu Gast heute bei SR2 Kulturradio. Eine Rückmeldung von Kurt Huwig. Er sagt per Mail, vielen Dank dafür, die Argumentation, Frau Kostalski, Ihre über die Corona-Impfung findet er nicht redlich. Erstens, durch die Impfung ging die Zahl der Infizierten zurück, sodass auch die Ungeimpften von der Impfung profitierten und nicht Infizierte können eben nicht anstecken. Und zweitens, es wird aus der jetzigen Sicht argumentiert und nicht aus der damaligen dramatischen Situation.
Ja, also da muss ich leider widersprechen. Also dass die Impfung einen signifikanten Fremdschutz hat, das können wir jetzt sogar in den RKI-Protokollen nachlesen, dass das da auch schon nicht angenommen worden ist. Also da müssen wir jetzt ja leider doch auch wieder in eine Debatte reingehen, die Empirie betrifft und wo ich natürlich auch nur mich auf das verlassen kann, was die wissenschaftlichen Studien hergeben und eben auch die Angaben des RKIs. Also da muss man widersprechen. Mhm. Und dass man sagt, ja, auf der Basis der damaligen Sachlage, gerade als wir über die Impfpflicht gesprochen haben, da war ja gerade die Omikron-Variante frisch da. Und es hat sich schon abgezeichnet, dass Omikron ganz anders als Delta viel weniger gefährlich ist. Zwar ansteckender, aber weniger im Hinblick auf Long-Covid und weniger im Hinblick auf schwere Verläufe mit sich bringt. Also auch vor dem Hintergrund muss man sagen, was ja dann auch im Gesetzgebungsverfahren auch so berücksichtigt wurde, gerade auf der Basis des damaligen Sachstandes wäre eine Impfpflicht rechtswidrig gewesen. Ja? Gerade weil eben das Risiko auch objektiv so verringert war mit der Zeit davor.
Dann vielen Dank für die Antwort und wir haben eine weitere Frage.
Guten Morgen, hier spricht die Saarbrücken. Ich möchte an die Autorin folgende Frage stellen. Es geht um den Begriff der Freiheit. Und zwar schreibt Schiller in seiner Abhandlung über Anmut und Würde, was ist Freiheit? Freiheit ist Beherrschung der Triebe durch moralische Kraft und Würde ist ihr Ausdruck in der Erscheinung. Das wäre letzten Endes eine Freiheit, die ich mir selber verschaffe oder auch selber nehme. Betrachtet die Autorin die Freiheit auch unter diesem Aspekt?
Also Freiheit und ihr Ausdruck durch Würde. Sehr schöne Frage. Mhm. Vielen Dank.
Ja, sehr schöne Frage, finde ich auch. Es ist ja eine juristische Expertise, dieses Buch, das ich geschrieben habe. Sprich, ich befasse mich damit, inwieweit darf der Staat seine Kompetenzen ausdehnen zu Lasten individueller Freiheit. Und da lege ich dann natürlich eben weniger ein ethisches, denn ein rechtliches Freiheitsverständnis zugrunde. Und das kann ich gerne einmal kurz skizzieren. Was das Freiheitsverständnis, von dem unsere Verfassung ausgeht, ist ein negatives. Das heißt, Freiheit bedeutet erstmal die Fähigkeit, tun und lassen zu dürfen, was man will, und zwar unbeeinträchtigt durch staatliche Intervention. Und immer dann, wenn staatliche Intervention auftritt, also zum Beispiel sagt wird, du darfst das oder das nicht mehr tun, ja, Diebstahl nicht mehr begehen oder ähnliches, jetzt als ganz einfaches Beispiel, in dem Augenblick ist dann Freiheit eingeschränkt durch staatliche Äußerung.
Das heißt, der Begriff der Würde, wenn wir den nochmal kurz dazufügen, ist der für Sie, ich sag mal, rechtlich, strafrechtlich oder rechtlich gesehen eigentlich gar nicht so wichtig?
Doch, doch, natürlich, aber eben nicht in der Form, wie Schiller das jetzt gemeint hat, ja, als, also, Man kann ein solches Würdeverständnis zugrunde legen. Ich würde dem gar nicht widersprechen wollen. Ich würde nur gerne in meiner Argumentation bei den juristischen Kategorien bleiben. Und da haben wir ja natürlich die Menschenwürde, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, als unseren höchsten Verfassungsgrundsatz. Die Menschenwürde wird aber eben auch nochmal getrennt betrachtet, gerade von den Freiheitsrechten. Die Freiheitsrechte, in die eingegriffen werden darf, ja. Ich hatte das vorhin anhand des Lebensschutzes auch nochmal als Beispiel herangezogen, wo Abwägungen vorgenommen werden dürfen. Und anders aber bei der Würde. Die Würde, die Menschenwürde ist unantastbar. Das heißt, da darf keine Abwägung vorgenommen werden. In die Würde darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Da könnte man jetzt nicht herkommen und sagen, ich wege die jetzt mal ab mit der Handlungsfreiheit oder mit anderen Freiheitsrechten. Deswegen bin ich im Recht eher dagegen, diese Kategorien zu vermengen.
Das heißt, dass genau das passiert. Das heißt, wenn jemand sagt, ich fühle mich hier in meiner Würde verletzt, dann ist das eigentlich ein Totschlagargument. Aber eine moralische, sage ich mal jetzt, eine moralische Dimension, die man eigentlich in so einem rechtlichen Rahmen gar nicht einbringen kann.
Richtig, das ist der Punkt. Also da müssen wir dann nämlich wirklich die Ebenen voneinander trennen. Im Bereich der Moral kann man sagen, ich fühle mich in meiner Würde verletzt und kann dann natürlich auch entsprechend darauf auf der Basis argumentieren. Im Recht wäre es, wie Sie es genannt haben, ein Totschlagsargument. In dem Augenblick, in dem wir eine Würdeverletzung feststellen, ist der Ofen aus. Ab dem Punkt darf nicht mehr eingegriffen werden in die Rechte dieser Person. No?
Eine weitere Frage an Frau Gorostalski.
Guten Morgen, hier ist Doris Jung. Meines Erachtens wird die von ihr eingangs erwähnte Diskursvulnerabilität bedauerlicherweise im Elternhaus nicht so häufig vermittelt, aber leider auch nicht in den Schulen, wo es gerade in meinen Augen ganz dringend vonnöten wäre, als Möglichkeit gegen das verbreitete Mobbing. Wie sieht die Autorin dies?
Genau, ich glaube, das ist jetzt genau in eine andere Richtung argumentierend als ich, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Ansonsten korrigieren Sie mich bitte. Die Idee, dass man eben gerade diskursvulnerabel ist, dass man verletzlich ist durch Worte und das dann eben als Prävention gegenüber Mobbing. Ich finde auch, dass das eine wichtige Dimension ist, also gerade auch in Schulen. Und da hat die Hörerin natürlich recht, ja, diese Sensibilität, die wir uns einander zuteil werden lassen müssen. Das ist ja wieder der vorrechtliche Bereich. Und auch hier bin ich bin ja gar nicht dafür, dass wir uns, dass wir die Verletzlichkeit voneinander nicht anerkennen oder ähnliches. Das sollte man vielleicht auch noch mal klar unterstreichen. Ich persönlich finde auch im rechtlichen Bereich, dass es mitunter richtig ist, Freiheit einzuschränken im Sinne von Vulnerabilität. Es gibt da eben unterschiedliche Bereiche, in denen ich das für richtig oder aber auch in anderen für falsch halte. Und hier finde ich, ist es jetzt ein schöner Bereich, wo man sagen kann, im zwischenmenschlichen Miteinander, gerade in solchen engen Personenverbänden wie eben in Schulklassen, wo man sich auch ständig einander ausgesetzt ist, wäre es wichtig, viel mehr die Sensibilität für die Gefühle des anderen im Hinblick auf verletzende Worte zu schärfen. Das sehe ich auch so. Wir erleben das ja auch im digitalen Raum ganz stark. Ja? Wobei ich eben auch sagen würde, da ist es ist ja schon ein Thema. Also sowohl Mobbing als auch Hassrede sind ja auch rechtliche Themen, aber eben auch Themen, die so im gesellschaftlichen Miteinander diskutiert werden. Aber ich glaube auch, dass man gerade bei Jugendlichen da auf jeden Fall noch mehr Präventionsarbeit machen sollte.
Wie weit darf denn dann konfrontative Diskussion gehen? Nehmen wir jetzt mal in der Familie, in der Schule, in der Gesellschaft, gibt es natürlich verschiedene Situationen, aber wie weit darf das gehen? Und ich meine, es ist immer ein schönes, ja, was man sich da vornimmt, man will den anderen nicht verletzen, aber wenn ich konfrontativ diskutiere, dann komme ich da ja gar nicht drum rum, oder?
Ganz genau. Deswegen, das ist halt ein schwieriger Balanceakt, den man da vollziehen muss. Also gerade auch bei jungen Menschen. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man das Wissen vermittelt, dass Worte verletzend sein können. Ja, aber zugleich auch, dass man eine gewisse Kompetenz in Diskursen vermittelt, die eine Resilienz voraussetzt. Also auch eben vermittelt, dass bestimmte Streitigkeiten durch Worte ausgetragen werden können. Und damit meine ich jetzt wiederum nicht Beleidigungen, sondern eben, dass man auch über Dinge miteinander diskutiert, die der andere vielleicht ganz anders sieht als man selbst und man aber trotzdem darüber miteinander sprechen kann. Ja, und dass das für sich genommen kein Angriff ist oder ähnliches, sondern dass das eben auch Kernelement unserer Demokratie ist, dass man einen offenen Diskurs miteinander führt. Also insoweit sollten beide Seiten gestärkt werden. Sowohl das Wissen über Sensibilitäten als auch eben der Umgang, also der resiliente Umgang im Gespräch miteinander. Weil sonst bleibt es dabei oder wird vielleicht eben noch enger, was wir uns als Diskursräume zugestehen als Gesellschaft.
Susanne Hardig aus Darmstadt, vielen Dank, hat eine Frage geschickt. Sie möchte ganz gerne von Ihnen wissen, Frau Stahlski, wie ist es damit, wenn ich eigentlich mich schon gar nicht mehr so wirklich traue, eine Meinung in Deutschland zu haben? Also sie schreibt, wer sich nicht impfen ließ, wurde geächtet. Wer etwas für die russische Kultur empfindet, dann 22 genauso. Wer versteht, dass Menschen die AfD wählen und nicht alle als Nazis verurteilt, weil sie frustriert sind? Also es geht so in die Richtung, die Frage, ist das nicht auch eine Diktatur der Meinung? Was sagt die Strafrechtlerin dazu, wie die Menschen von Sylt bis Garmisch eine Meinungsdiktatur aufgebaut haben?
Ja, also das war ja ein Ansporn für mich, dieses Buch zu schreiben, weil ich einen ähnlichen Eindruck habe wie die Zuhörerin, dass wir das Problem haben, dass wir über unsere Moral versuchen, Meinungsräume enger zu machen oder bestimmte Meinungen vorzugeben. Und wir haben ja immer alljährlich diese Allensbach-Studie, wo die Leute kundtun können, wie frei sie sich darin fühlen, ihre Meinung zu äußern. Und das wird immer schlechter. Und mittlerweile sind wir schon bei über 50% der Deutschen, die sagen, ich fühle mich nicht frei darin, meine Meinung zu äußern. Das ist natürlich ein subjektives Gefühl. Ja, als Juristin muss ich sagen, natürlich habt ihr die Freiheit. Natürlich ist die Meinungsfreiheit da. Aber es wird eben anders empfunden. Und das kommt genau von dem, was die Zuhörerin gerade beschrieben hat, dass man eben, wenn man seine Meinung äußert, zwischenmenschliche Sanktionen, nenne ich es mal, zu gewärtigen hat. Sprich, dass man vielleicht im Freundeskreis ausgeschlossen wird, dass man als so eine eingestuft wird, also wie zum Beispiel, bist du jetzt eine Querdenkerin oder bist du eine Putin-Versteherin oder ähnliches. Und das sind eben sehr problematische Auswüchse unserer Diskurse und von denen müssen wir wieder wegkommen. Also es muss wieder hin zum Sachargument, es muss in der Sache diskutiert werden und nicht immer ad personam und versuchen, Leute zu kategorisieren, damit man dann das eigentliche Gespräch nicht führen muss.
Das ist natürlich ein schöner Ansatz, bin ich auch für. Wenn ich jetzt aber so Beispiele nehme, Sie sagen, ich muss das in der Diskussion ausfechten können, bekommt natürlich der Begriff Resilienz eine ganz große Bedeutung. Ich muss auch irgendwie dazu in der Lage sein, das zu ertragen und das auch vielleicht dann in der Diskussion irgendwie durchzuhalten. Mangelt es an Resilienz bei uns mittlerweile? Ja. Auch eine Frage, die hier heute Morgen häufiger gestellt wird.
Ja, das würde ich so unterschreiben und das ist ein echtes Problem. Also diese Resilienz nimmt sogar immer mehr ab, habe ich persönlich den Eindruck. Und manche meinen, das wäre nicht so, weil wir ja durchaus Diskurse führen, Sie haben es ganz am Anfang mal gesagt, und die ja auch teilweise sehr scharf geführt werden. Aber gerade anhand der Art und Weise, wie wir den Diskurs führen, sieht man meiner Ansicht nach, dass wir nicht mehr resilient sind, weil wir verlernt haben, mit einem Argument, das der andere bringt, sachlich umzugehen. Das setzt nämlich einiges mehr voraus, als einfach nur eine persönliche Beleidigung oder eine Abwertung des anderen zu formulieren, wenn man sich nämlich mal auf ihn einlässt und versucht, eben wirkliche Gründe zu finden. Und ich denke, dass diese Resilienz unbedingt notwendig ist. Wir haben so viele Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Vorhin war schon von Spaltung die Rede. Man muss vielleicht diesen Begriff nicht bemühen, aber zumindest gibt es bestimmte Gräben in der Gesellschaft. Und die müssen doch überwunden werden, damit wir wieder auch in ein Miteinander zurückfinden. Und das gelingt nicht, wenn wir uns weiter in unser kommunikatives Schneckenhaus zurückziehen.
Sie hören SR2 Kulturradio heute Morgen mit Fragen an die Autorin Frauke Stahlski. Und wie Sie hören können, ist sie aus Köln zugeschaltet. Auch der Kölner Dom ist mittlerweile aufgewacht. Der begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile, aber davon lassen wir uns nicht aus dem Takt bringen. Eine weitere Frage.
Die Gesellschaft ist wehleidiger geworden. Stöhnen ohne zu leiden. Was sagt die Autorin?
Also die Gesellschaft sei wehleidiger geworden, stöhnen ohne wirklich zu leiden. Das passt ja eigentlich ganz gut, diese Frage.
Das passt genau zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ja und nein. Also ich will mal eine Sache sagen. Also ich finde es immer schwierig, wenn man per se alle Probleme, die die Menschen äußern, abtut als Luxusproblem. Ja, also dass man eben man sagt, ja, in Deutschland geht's doch eigentlich gut, was beschwert ihr euch denn? Ne? Man muss natürlich schon sehen, dass jetzt gerade auch infolge des Ukraine-Kriegs sich in Deutschland einiges geändert hat. Wir haben wirtschaftliche Nachteile zu verzeichnen. Das hat sich unmittelbar auf das Leben der Menschen ausgewirkt. Ich denke einfach nur an die Energiepreise zum Beispiel. Ja, oder Lebensmittelpreise, die auch seit der Pandemie nicht runtergegangen sind. Also es gibt schon Ansatzpunkte, an denen man eben sagen kann, oder vorhin haben wir darüber gesprochen, Zunahme von Terrortaten, das ist ja auch das eigene Sicherheitsbedürfnis. Wenn das leidet, kann das eben auch Lebensqualität in Mitleidenschaft ziehen. Insofern würde ich mich nicht dem Hörer anschließen, dass man sagt, per se so eine Relativierung, die da so ein bisschen anklang, die würde ich nicht teilen. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt nochmal auf den Diskurs zurückkommen, wie wir es gerade besprochen haben, würde ich schon sagen, gerade dann, wenn es doch auch ein bisschen, ich sag mal, enger wird und mehr Probleme auftauchen, gerade dann müssen wir umso offener miteinander sprechen. Und da würde ich schon sagen, da ist immer mehr Wehleidigkeit im Diskurs, immer mehr Verletzlichkeit und fehlende Resilienz, dass man sich eben den eigentlichen Problemen nicht mehr stellt, sondern jetzt zum Beispiel nach den Ostwahlen darüber nachdenkt, was denn der Ostdeutsche für ein seltsames Tierchen sei, anstatt sich einfach mal die Frage zu stellen, warum die vielleicht auch entsprechende Wahlentscheidungen treffen, die jetzt nicht in ihrem Charakter begründet sein können. Ja? Also das denke ich, ist dann eben auch wieder so ein typisches Zeichen dafür, dass wir den Diskurs nicht ehrlich miteinander führen.
Eine weitere Frage, die von Patricia Schumann aus Saarbrücken kommt. Vielen Dank dafür. Sie geht nochmal zurück auf auch ihre Ausführung, Frau Ostalski, zum Thema Menschenwürde und die Definition der Abgrenzung zwischen Recht und Moral. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Also wenn beispielsweise junge Straftäter oder Familien mit Migrationshintergrund, die eventuell schon lange hier leben, nach geltendem Recht, in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, ist das nicht auch ein Angriff auf deren Würde? Also sie möchte ganz gerne wissen, gibt es generelle Richtlinien? Müssen wir da am Einzelfall entscheiden, also wo beginnt Recht, wo endet die Würde auch dieser Menschen, die dann in so ein Raster, so verstehe ich die Frage, vielleicht auch reinkommen, wo einfach ein Rechtssystem sagt, wir machen das jetzt so, aber eigentlich wird auch die Würde und ihre Lebenssituation hier dann gar nicht mehr berücksichtigt, ja, sondern sie werden praktisch, oder jemand, der 18 wird gerade, wird dann eben in sein Herkunftsland abgeschoben.
Genau. Ja, also dieses Spannungsverhältnis sehe ich natürlich, gerade auch in den Fällen, in denen wir Personen haben, die viele Jahre dann schon ein Leben in Deutschland sich vielleicht auch aufgebaut haben. Und deshalb muss man eben auch da sagen, der Staat muss den Asylgesetzen dann entsprechend nachkommen. Es kann nicht sein, dass solche Situationen einkehren. Ja, also dann liegt das Problem eben in der Wurzel, dass Asylgesetze von Anfang an nicht in der Weise vollstreckt worden sind, wie man dies hätte tun sollen. Also wenn man etwa, Beispiel, von vornherein eben sehen kann, da gibt es keine Möglichkeit für einen langfristigen Aufenthaltstitel, ja, für eine Einbürgerung, dann ist es eben auch, da würde ich der Zuhörerin sogar zustimmen, in Teilen ein aus der Würde ableitbares Recht, dass man schnell verfährt, ja, und dass man jetzt eben nicht so eine Hoffnung aufbaut und sagt, ja, du kannst jetzt erstmal hier 10 Jahre bleiben und dann auf einmal vollstrecken wir, da sehe ich auch Schwierigkeiten, das ist ganz klar und da würde ich auch sagen, das muss man unter Artikel 1 dann betrachten, aber deswegen ist es, wie gesagt, umso wichtiger, dass wir da wieder eine gewisse Effektivität in unsere Asylverfahren reinbekommen und nicht solche Missstände auftreten.
Eine weitere Frage, die auch noch von Martin Rees aus Dortmund kommt. Vielen Dank dafür. Er fragt nach der Vorratsdatenspeicherung. Da gibt es also ja auch einen Bereich in der Debatte, vor allen Dingen bei der Vorratsdatenspeicherung, was die Bürgerrechte betrifft. Ist in der politischen Ausrichtung eine Tendenz zu erkennen, so fragt er, den Staat paternalistischer zu organisieren, also auch Beispiel Vorratsdatenspeicherung präventiv schon einzugreifen?
Ja, na sicherlich, genau. Also diese, ich habe ja viel jetzt vorhin über Strafrecht gesprochen, aber man kann das natürlich gerade auch auf Sicherheitsrecht übertragen. Also dass man eben sieht, wir sind immer mehr dazu, das meine ich mit wir als Gesellschaft, sind immer mehr dazu geneigt, dem Staat ja die Verantwortung für unseren Schutz zuzuschreiben. Also dieses Pendel schlägt immer mehr weg von der Freiheit hin zur Sicherheit. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheitsbehörden. Also nehmen Sie einfach nur die sehr weitgehenden, mittlerweile sehr, sehr weitgehenden verschiedenen Kompetenzen der Verfassungsschutzämter. Ja? Mhm. Das sind eben auch Dinge, die man vielleicht vor 10 Jahren gar nicht gemacht hätte, weil man als Gesellschaft gesagt hätte, ach du liebe Zeit, wir wollen gar nicht, dass der Staat sich so weit ausdehnt oder ähnliches. Und da besteht jetzt eben in der Gesellschaft ein weniger großes Problembewusstsein, weil man eben einfach sagt, es ist gut, wenn der Staat paternalistisch ist. Ja? Und die Vorratsdatenspeicherung, ich jetzt keine Spezialisten, habe mich jetzt im Vorfeld nicht informiert, wie da der Stand ist, aber ich sehe da eben auch, dass das ja immer wieder diskutiert wird und einzelne politische Kräfte ja auch immer wieder sagen, wir müssen das unbedingt haben und ausdehnen und so weiter. Also da sehe ich auch entsprechende Tendenzen. Aber ich kann jetzt nicht prognostizieren.
Aber das insgesamt passt das mit rein in das große Feld, dass die Freiheit aller dadurch weiter eingeschränkt wird.
Ja, genau.
Und die Rechte aller eben weiter beschnitten werden. Eine weitere Frage noch.
Heiligt der Zweck nicht manchmal die Mittel? Also bis irgendwelche Juristen und andere etwas überprüft haben, können das Kind längst im Brunnen gelandet sein. Wo ist denn die Dringlichkeit, die Eiligkeit, möglicherweise eine Notwendigkeit, etwas zu tun? Wie wird denn das bewertet?
Auch eine wichtige Frage.
Ja, wobei mir jetzt gerade ein bisschen das Beispiel fehlt. Also es ist natürlich so, dass das Recht immer ein bisschen behäbig ist. Ne? Das liegt in der Natur der Sache. Das liegt daran, dass wir als Gesellschaft uns, ich finde, ein ganz gutes Verfahren überlegt haben über ein Parlament bei so einer großen Gesellschaft, das eine repräsentative Demokratie gewählt haben. Und da müssen dann Aushandlungsprozesse geführt werden, vorher in der Zivilgesellschaft, dann anschließend im Parlament mit möglichst einer Würdigung von allen Argumenten in alle Richtungen. Und dann dauert das eben eine Weile, bis Gesetze gemacht sind. Ja? Gute Gesetze sind so gemacht, dass sie möglichst anpassungsfähig sind auf verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen. Man kann nicht immer alles antizipieren. Sowas wie künstliche Intelligenz zum Beispiel hätte man jetzt vor 10 Jahren vielleicht nicht gewusst, dass man da unbedingt jetzt eine neue Regulierung braucht. Aber vieles andere kann man in gut geschriebenen Gesetzen schon vorab machen, sodass natürlich immer das Problem besteht, das Kind fällt in den Brunnen, aber ich meine doch, dass die Gefahr bei uns in unserem Rechtssystem jetzt nicht so hoch ist. Wir haben ja doch auch eine hohe Form der Durchregulierung unserer Gesellschaft. Man könnte eher meinen, vielleicht etwas zu viel.
Vielleicht an dem Punkt doch nochmal eingehakt. Sollen wir weiter zuschauen, wie beispielsweise auch rechtsextreme Parteien im großen Spektrum eigentlich den Weg der Demokratie nutzen, um sie immer weiter zu beschneiden, wenn sie denn dann eben an der Macht sind?
Ja, also es gibt ja rechtliche Möglichkeiten, um gegen entsprechende Bestrebungen vorzugehen. Das ist eben ein Parteiverbotsverfahren. Und solange das Bundesverfassungsgericht nicht entschieden hat, dass eine Partei verfassungswidrig ist, solange bewegt sie sich auf dem Boden der Demokratie und kann auch zu Wahlen antreten und alles andere. Meine persönliche Meinung zu dem Thema ist die, dass ein Parteiverbotsverfahren in Sachen AfD, auf das Ihre Frage wahrscheinlich abgezielt hat, ich wäre vorsichtig, ehrlicherweise. Weil ich in der Vergangenheit ja gesehen habe, wie schwer das ist, solche Parteiverbotsverfahren erfolgreich durchzusetzen vor dem Bundesverfassungsgericht, wenn man es verliert, also wenn die Partei nicht verfassungswidrig ist oder als solche nicht erkannt wird vom Bundesverfassungsgericht, hat man das Problem, dass das natürlich den Parteien noch mehr Aufwand gibt. Ne? Mhm. Wenn man auf der anderen Seite allerdings so eine Partei verbietet, dann ist meine Überlegung immer, die Idee ist damit ja nicht aus der Welt, ja? Und auch die Überzeugungen sind es nicht. Wir haben das bei der RAF auch gesehen, was passieren kann. Das ist wirklich Staatsterrorismus, der dann eben, oder Terrorismus gegen die Gesellschaft, der durchgeführt wird. Da ist es dann vielleicht eben besser, bei den demokratischen Methoden zu bleiben, um solches Gedankengut, wenn man dagegen ist, zu bekämpfen. Und das wäre doch von politischer Seite auf die Belange der Menschen einzugehen, sich zu fragen, warum eben so viele abwandern. Und zu versuchen, deren Interessen wieder ins eigene Parteiprogramm und ins eigene politische Handeln zu integrieren, ja, zu überzeugen durch Politik. Ich glaube, dass das sinnvoller ist, als immer wieder um die AfD zu kreisen. Das ist aber meine persönliche Meinung.
Eine weitere Frage.
Wie verletzlich darf sich Staat oder Regierung geben? Wie weit ist die sogenannte Delegitimierung des Staates tolerabel? Oder wie weit ist es ein politischer Kampfbegriff geworden gegen unerwünschte Kritik?
Das passt ja jetzt eigentlich gerade ganz gut dazu, Delegitimierung des Staates, wie weit ist das ein Kampfbegriff oder ähnliches. Ich finde das immer etwas müßig, muss ich sagen. Also es gibt ja vom Strafrecht klar definierte Grenzen. Wir haben ja auch einzelne Politiker der AfD, die ja schon verurteilt worden sind wegen bestimmter Straftaten. Insoweit würde ich da sagen, der Rechtsstaat lebt. Also das ist ja schon so, dass da eben entsprechend auch was vollstreckt wird. Und im Übrigen müssen wir uns eben, wie eben schon gesagt, im Diskurs gerade den besonders für den einen oder anderen unbequemen, vielleicht unerträglichen Positionen stellen. Denn diese Sache mit der Brandmauer, die hat doch überhaupt nichts gebracht. Also da müssen wir uns doch einfach mal ehrlich machen und feststellen, dass das nichts bringt. Und mich überrascht das auch überhaupt nicht. Jeder Diskurstheoretiker hätte Ihnen wahrscheinlich nichts anderes gesagt. Das kann nicht dazu führen, dass man das Gegenüber überzeugt, indem man nicht mit dem Gegenüber spricht. Und deswegen, glaube ich, muss alles daran gesetzt werden, dass wir in einen offenen Diskurs kommen, gerade auch in diesem Bereich.
Wenn wir nun vielleicht noch mal am Ende der Sendung zu einem anderen Bereich gehen, wo es um die Umsetzung von Zielen oder von Meinungen auch geht, auch ein Thema in Ihrem Buch, der Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt, der Anspruch der letzten Generation beispielsweise, das noch ganz kurz, eine Form von verkürzter Demokratie eigentlich, auch vielleicht übers Strafrecht relevante Dinge vorzunehmen, die natürlich nicht in Ordnung sind, aber wir haben keine große Wahl und keine große Zeit mehr. Also da ist wieder diese Dringlichkeit ja auch geboten. Wie gehen wir denn damit um? Vielleicht können wir das gar nicht abwarten, sondern wir müssen handeln. Also wo beginnt da sozusagen auch bei diesem Beispiel einfach der Punkt, wo Diskutieren jetzt eigentlich nicht mehr angebracht ist?
Ja, also mich hat das tatsächlich noch nie überzeugt, dieses Argument. Also gerade in der Klimabewegung ist ja so eine Demokratie, Relativierung, wenn nicht gar Verachtung, hat ja ganz lange Tradition. Und insoweit kann man das auch nicht nur der letzten Generation zum Vorwurf machen, dass sie da eben undemokratische Verfahren auf ihrer Homepage propagieren. Aber es passt eben insoweit auch ins Bild. Und dahinter steckt ja, wie Sie es gerade gesagt haben, dieser Impetus, ist, die Zeit ist knapp. Und daran möchte ich ja auch gar nicht rütteln. Sicherlich befinden wir uns in einer, gerade was den Klimawandel angeht, brenzlichen Situation. Und nichtsdestotrotz haben wir auch in anderen Situationen gesehen, ich denke jetzt wieder an Corona, dass Systeme, die autokratisch organisiert sind, nicht besser abgeschnitten haben als die Demokratien. Gerade die Demokratien sind gut aus oder besser aus den Pandemien rausgekommen. Und auch nach wie vor ist die Demokratie der beste Weg, um gemeinsam Lösungen zu finden. Wir müssen natürlich diskutieren über diese Themen. Aber jetzt zu sagen, wir schneiden die Demokratie ab und machen jetzt so eine Art Expertenregierung, am besten noch gelenkt durch eine künstliche Intelligenz, was es da alles für Ideen gibt, da kann ich nur den Kopf schütteln und sagen, das wird uns auch nicht weiterbringen.
Sagt Frau Großtalski. Vielen Dank Ihnen fürs Fragen beantworten. Die vulnerable Gesellschaft war heute unser Thema, bei CH Beck erschienen. Hier ein Buch geht an Cordelia Dees aus Saarbrücken, Susanne Hardig aus Darmstadt und Thomas Finkler aus Wadern. Ihnen, Frau Stalski, nochmal alles Gute und vielen Dank.
Soweit die Sendung Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp. Das Radiofeature Lost in Sozialversicherung in der ARD Audiothek, eine Dokumentation über den schwierigen Zugang zur Erwerbsminderungsrente. In Deutschland beantragen nämlich jedes Jahr etwa 340.000 Menschen eine Erwerbsminderungsrente. Sie soll das selbsterzielte Einkommen ersetzen oder ergänzen, wenn Betroffene gesundheitsbedingt nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Eine Existenzsicherung auf überschaubarem Niveau. Es geht um durchschnittlich knapp 1.000 Euro im Monat. 40% der Anträge werden aber abgelehnt. Wie kann das sein? Welche Gründe hat das? Was könnte man vielleicht anders machen? Antworten gibt das Radiofeature Lost in Sozialversicherung jetzt in der ARD Audiothek.